Hallo Johannes.
Hi Igor.
Wir sind nach einer kleinen Pause mit unserer nächsten Folge wieder da und heute wollen wir über Medienunternehmen sprechen, die eigentlich keine Medienunternehmen sind, beziehungsweise Unternehmen, die versuchen, sich im Medienbereich rumzutümmeln. Und wir wollen über Medienunternehmen sprechen, die in komplett anderen Bereichen Business-Modelle suchen, die bei anderen funktioniert haben, die vielleicht für sich adaptieren, die mit der Art und Weise, wie sie bisher mit ihren Lesern interagieren, dazu führen kann, dass sie besser im E-Commerce, aber auch im klassischen Retail-Bereich aktiv sein können. Wir haben heute sehr, sehr viele unterschiedliche Beispiele mitgebracht, über die wir in mal mehr und mal weniger detailliert sprechen wollen. Und vielleicht möchtest du uns eine kleine Einleitung dazu geben, Johannes.
Ja, das ist tatsächlich smooth, oder? Ja, super smooth. Ja, es gibt tatsächlich einfach extrem viele Beispiele an einfach Medien, die witzigerweise sich, oder nicht, also sorry, Beispiele an Nicht-Medien, die jetzt aber anfangen, Mediendivisionen aufzubauen oder Magazine zu starten oder was auch immer. Und ich meine, Airbnb hat ja zum Beispiel angekündigt, sie wollen ein ganzes Content-Studio jetzt aufbauen, die sich mit Video auseinandersetzen, in Form von Dokumentationen, in Form von Filmen. BrewDog, die schottische Craft-Brauerei, entwickelt einen ganzen eigenen Streaming-Dienst für Beer-related Content, den sie machen wollen. Snapchat sponsert schon länger das Real Life Magazine, das überraschenderweise sehr tech-kritisch ist ja auch, was sicher unter Facebook nie so vorkommen würde, genau. Dollar Shave Club, auch bekannt aus Podcast-Werbung, sponsert das Mel Magazine, was sich ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, Männlichkeit zu redefinieren und da auch in diesem Bereich zu arbeiten. Airbnb hat auch, by the way, noch ein Printmagazin, das habe ich auch vergessen, das Airbnb Mag.
Das ist aber die Kategorie von Fuck You Money.
So ein bisschen. Tinder und Bumble starten auch eigene Magazine. Es geht einfach weiter. Es gibt so eine ewig lange Liste, die man da machen könnte. BlackRock sucht derzeit einen Global Head of Content. Robinhood, die Finanzinvestment-App, hat sich ein Newsletter geleistet.
Können wir kurz zu BlackRock zurückgehen? Es ist für mich so ein bisschen wie Dr. No in James Bond, der plötzlich Marketing machen möchte, ja? So, ich bin böse und ich möchte, dass jeder es weiß.
Das ist so, ja, das ist so das Coffee Table Magazine für James Bond Bösewichte.
Das Coffee Table Magazine für Mr. Putin.
Oh, Abgründe. Wo wir schon bei James Bond Bösewichten sind, wusstest du, dass Goldman Sachs eine eigene Talkshow hat?
Nein, und ich bin nicht sicher, ob ich das wissen wollte.
Dafür hast du mich. Blue Apron, Slack, Away, Shopify, ja. Casper haben eigene Podcasts gestartet, um vielleicht auch nicht unbedingt immer Werbung schalten zu müssen und so weiter und so fort. Und also, was man einfach sagen kann, ist irgendwie, ist so der neue heiße Scheiß, ist so Pivot to Content oder wie David Perel, das ist so ein Startup-Analyst, das eigentlich sehr schön gesagt hat, ist Media is eating the world.
Das ist vielleicht auch ein guter Einstiegspunkt für unsere Diskussion, weil wir uns ja nicht bei allen Themen einig sind.
Gott sei Dank, wäre sonst langweilig. Ja, was ist deine Einschätzung? Warum fangen alle auf einmal an, Content zu produzieren in irgendeiner Form?
Naja, also wir haben ja so für mich jetzt von der einen Seite von den, sag ich mal, Unternehmen, die nicht Medienunternehmen sind, warum sie in den Medienbereich kommen, weil Marketing auf eine Art und Weise von einfach Werbung schalten nicht mehr ganz so gut funktioniert. Wir haben ja schon in einer der ersten Folgen über Netflix und Nutzerakquisitionskosten zum Beispiel gesprochen. Ich glaube, dass für viele dieser Unternehmen, also Casper zum Beispiel, aber auch Tinder und Bumble, ist die Frage sozusagen, woher kommen die Kunden und wie komme ich an die ran, wie kann ich sie an mich binden, und die Frage, die darunter steckt, ist, wie viel kostet es mich, einen neuen Nutzer zu akquirieren für meine Plattform und ihn dann auch auf dieser Plattform zu halten? Ich finde das immer nur so ganz komisch. Was möchte denn eigentlich Tinder, also wenn man jetzt irgendwie über Tinder tatsächlich eine Beziehung gefunden hat, wie sollen denn, also was sollen denn die Personen dann noch weiter da drauf tun? Eine naive Frage von mir. und ich glaube, das ist quasi eine der Gründe, warum diese Unternehmen also dahin strömen, ist, weil sie Nutzer akquirieren wollen und Nutzer halten wollen. Und ein super Beispiel für mich aber im ganzen Kontext ist von Emirates, der Airline, wie sie Media, also auch die Media Services im In-Flight-Bereich benutzen, um einen Wert für den Kunden zu generieren, den andere Airlines so nicht bieten können. Das heißt, Emirates hat verstanden, dass die Art, also es ist nicht nur der Preis von A nach B zu kommen, sondern auch die Art und Weise, wie Loyalty-Programme funktionieren, dass das auch alles nicht mehr ausreicht, weil eben alle anderen genau das Gleiche auch tun. Und sie versuchen vor allem über eine Experience, die auf den digitalen Kunden sozusagen geht und auch die neuen geschaffenen Kundenerwartungen einzugehen und zu sagen, naja, wenn du mit uns fliegst, kannst du halt wirklich auf deinen Netflix-Account zugreifen und wirklich deine Sachen gucken. Es funktioniert alles wirklich gut, es ist nicht langsam, es fällt nicht aus. Und auf die Art und Weise kreieren sie Mehrwert, den sie sonst vorher nicht geschafft haben zu kreieren.
Ja, Skift hatte das ja auch mit einem sehr, sehr schönen, mit einer sehr, sehr schönen Überschrift zusammengefasst. Emirates, the media company that happens to fly jets too.
Ja, ich muss zugeben, also die Überschrift, das ist ja ein Bekannter, der das geschrieben hat, Colin, es ist catchy.
Total.
Aber ich finde, also es ist ein bisschen übertrieben, weil am Ende des Tages, und das ist, glaube ich, wird sich auch abzeichnen müssen, die Kunden, die sie vor allem damit locken wollen, sind natürlich die Kunden, die in irgendwelchen Loyalty-Programmen bereits schon stecken. Das heißt, sie upsellen die Kundenbeziehung, die schon dauerhaft gegeben ist. Wenn ich jetzt einen Flug suche, um an einen Ort X zu fliegen, dann gehe ich natürlich immer noch primär über die Preissuchmaschine. Das heißt, die Leute, die nicht in irgendeiner Form Emirates als primäre Airline nutzen, werden jetzt nicht unbedingt nur Emirates versuchen zu fliegen, weil die dort halt irgendwie ein geiles Medien-Entertainment-System haben. Aber, und das ist ja sehr relevant, viele dieser Airlines, ein Kerngeschäft von denen ist eben nicht der Economy-Flug, den Leute buchen, sondern die längerfristigen Corporate-Beziehungen, die sie haben. Und dort kann es natürlich ein großer Unterschied sein, wenn die Menschen, die sowieso sehr viel Geld für einen Flug ausgeben, auch eine Art von Experience in einem Flugkontext bekommen, die sie in anderen Airlines nicht bekommen können. Und das macht sie sehr kompetitiv im Vergleich zu Airlines, die das vielleicht nicht machen. Ich finde, das sieht man auch im Automobilbereich. Es gibt halt jetzt quasi Autohersteller, die versuchen, ihre Marken und auch die Art und Weise, was sie in auch selbst in Einstiegsmodelle von Autos irgendwie einbauen, vor allem darauf zu lenken, die Autos fahren alle gleich, aber bei uns bekommst du quasi einen größeren Screen und einen quasi einen stärkeren Prozessor im Onboard-Computer, damit das Ganze auch nicht super langsam passiert.
Total. Ich meine, das ist natürlich auch, wenn man dann super, super, super spekulativ werden will und über autonomes Fahren natürlich auch reden will, dann wird es ja auch nochmal interessanter, auch für Medien zu überlegen, lohnen sich Kooperationen oder fängt jetzt Audi an, selber Filme oder Serien zu produzieren, aber das ist so dieser sehr zukünftige Teil. Was ich aber interessant finde, und ich denke halt, das ist auch was so unterliegend, jetzt unabhängig jetzt mal von Emirates, aber dass heute so dieses Marketing und Entertainment fast keine Unterschiede mehr gibt oder der Übergang extrem fließend ist in vielen Bereichen, also das, was ja viel so als Content-Marketing bezeichnet wird, dass es kaum noch zu unterscheiden ist. Ich denke, das ist ja das, was man mit Way, mit Shopify, mit Slack natürlich sieht. Das, verkleidet sich als Entertainment. Es ist aber am Ende ist es Marketing, reines Marketing. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Ich finde, das ist absolut berechtigt. Es ist nur, wie gesagt, dieser Unterschied ist nicht mehr so hart getrennt, wie er das vielleicht mal vor 20 Jahren war.
Ja, ich glaube, wir sehen die Resultate von einer fragmentierten Medienlandschaft und gleichzeitig von Plattformökonomien. Das heißt, die klassische Medienlandschaft ist auseinandergebrochen an vielen Stellen. Wir haben sehr viel mehr Menschen, die sehr großartigen Content produzieren können im Markt. Sowohl ehemalige Menschen, die bei großen Medienunternehmen gearbeitet haben, aber auch dank des Internets gibt es natürlich sehr viele Leute, die ins Medienmachen gekommen sind, die nie einen klassischen Weg bei einem Medienhaus irgendwie gemacht haben. Und diese Kombination von es erlaubt es relativ günstig, Inhalte zu produzieren. Das macht Inhalte produzieren, macht einen noch nicht zu einem Medienunternehmen. aber es gibt einem Marketingabteilung zumindest die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie es denn eigentlich wäre, wenn man selbst einen Kanal betreibt, anstatt nur Geld einem Medienhaus zu geben, damit die für einen Werbung schalten. Und diese Nähe, durch diese Erfahrung gibt es die Möglichkeit, eine andere Strategie, glaube ich, abzutasten. Das sieht man ja bei Unternehmen wie Patagonia zum Beispiel. Die machen also wunderbare Videos über Menschen, die spannend, beeindruckend, inspirierend sind. Mhm. Sie machen das relativ zurückgezogen, was Markenkommunikation anbetrifft, weil das nun mal ihr Ding ist. Aber wenn man sich diese Videos anschaut, die haben alle Millionen von Views auf YouTube alleine. Das ist ja schon ein gutes Signal. Und ich meine, der OG in dem Bereich ist natürlich Red Bull. Man könnte jetzt sagen, ja auch kein wirklich sinnvolles Produkt haben. Aber sie haben es total gut geschafft, um dieses Produkt eine Marke für die Medienlandschaft zu bauen, die ihresgleichen sucht. Radiosender, Podcast, Musikproduktionsstellen. Der Red Bull Media House ist, glaube ich, von der Reichweite größer als sehr viele deutsche oder deutsch, österreich, Schweizer Medienhäuser haben. Und das ist auch dort irgendwie über viele, viele Jahre entstanden, weil sie verstanden haben, dass Medienproduktion für sie nicht nur Marketing ist für das Core-Geschäft, sondern auch ein eigenständiges Business sein muss. Aber das ist ein Weg, den nicht viele Unternehmen gehen werden. Ich glaube, für die meisten wird es in dem Kontext bleiben, was du auch beschrieben hast. Es ist halt eben Marketing, aber auf eine andere Art und Weise.
Genau, das ist es. Also ich denke, das ist insofern auch interessant, weil ich natürlich als Unternehmen da die Möglichkeit habe, ein festes Publikum um mich aufzubauen. Ich vielleicht einen Ticken abhängiger oder unabhängiger werde von meinem normalen Paid-Media-Budget, das ich sonst ja auch habe. So gesehen, mal sehen, wie sich das auch weiterentwickeln wird. Das ist nur halt interessant, gerade zu sehen. Und vor allem, was ja auch interessant ist, ist ja auch, dass es ja von der anderen Seite auch passiert, ne? Dass es mehr Medien gibt, die auf einmal anfangen, sich andere Geschäftsmodelle zu suchen in Bereichen, in denen sie eigentlich vorher nie wirklich waren. Mal kurz als Beispiel, was wir zum Beispiel haben, hatten wir kurz auch vorher diskutiert drüber.
Heißt Nobody,
die jetzt einen eigenen Online-Store und, glaube ich, auch physischen Store, jetzt muss ich gerade selber nochmal schauen, zusammen auf jeden Fall mit Prada entwickeln. Wer heißt Nobody natürlich nicht kennt, das ist so, ja, Streetwear-Magazin eigentlich. Ne? Und die aber davon ausgehen, dass es in den nächsten 5 Jahren 50% ihres Gesamtumsatzes ausmachen wird. Und die sind damit ja auch nicht alleine. Das ist ja das Abstruse an der Sache, denn Hypebeast, das ist sozusagen das Schwestermagazin, die einen ähnlichen Fokus haben, hat jetzt für Q3, was war das, 18, 19, waren das bereits 180,6, was war das hier, millionische Hongkong-Dollar, genau.
Ja, das, ist das, ich glaube, das Euro? Übersetzt sich in ungefähr 30 Millionen Euro oder sowas.
genau, Umsatz über E-Commerce, über die eigene Plattform gemacht haben. Und das ist ja nicht alleine, ne? Also das New York Magazine ist sogar noch weiter gegangen und hat einen Pop-Up-Store eröffnet über die Ferien, über die Feiertage in New York. BuzzFeed hat einen Spielzeugladen eröffnet. So. Und Monocle hat ja auch schon länger eigentlich tatsächlich so ihre Cafés und ihre Stores überall auf der Welt.
Ja, aber vielleicht sollten wir genau da einsteigen. Also Monocle ist, glaube ich, für viele immer noch ein grundlegendes, Best Case, also das Beispiel, was man benutzt, um irgendwie zu sagen, warum man diesen Schritt gehen möchte in den Retail-Bereich. Und ich glaube aber, das finde ich erstaunlich, dass, obwohl man so viel Zeit hatte, die eigentlichen Kernlearnings von den wenigsten Medienunternehmen tatsächlich darauf angewandt werden, was sie selbst machen. Monocle hat erstens, es sind ja nicht irgendwie Shops, die von anderen, also oder für andere Produkte betrieben werden, sondern in den Shops von Monocle gibt's Monocle-Produkte, die auch total zum Lifestyle-Bereich von Monocle passen. Monocle ist nicht BuzzFeed, das heißt, sie sind deutlich kleiner, sie haben eine viel kleinere Reichweite und auf die Art und Weise eine sehr viel präzisere Kundengruppe, die sie ansprechen wollen. Das ist quasi bei BuzzFeed definitiv nicht gegeben und auf die Art und Weise ist es auch schwierig vorzustellen, wie sich so ein Invest in ein Retail-Programm für sie als ein zukunftsträchtiges Businessmodell herausstellen kann. Ich bin bei all diesen Beispielen ein bisschen vorsichtig, weil es sich anfühlt wie eine Flucht nach vorne, ohne aber eigentlich ein konkretes Ziel zu haben vor Augen, was man tatsächlich erreichen möchte.
Ja, ich stimme dir auf der einen Seite zu. Ich denke auf der anderen Seite, ich denke zum Beispiel, wie du sagst, Monocle hat klare, auch sehr kaufstarke Zielgruppe, auf die da fokussiert. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, was Hypebeast und was heißt Nobiety machen, die ja in den ähnlichen Bereich sich bewegen, auch mit einer sehr, sehr klar abgegrenzten Zielgruppe, dass es durchaus da auch funktionieren kann. Bei BuzzFeed und im New York Magazine, da bin ich total bei dir, da stimme ich dir auch total zu. Ich denke, ein anderes gutes Beispiel ist ja auch Glossier tatsächlich. Glossier, die Make-up-Marke, die ja auch sich komplett über Online nur verkauft und hin und wieder Pop-up-Stores hat, die aber aus einem Online-Beauty-Magazin tatsächlich entstanden ist.
Ja. Yeah.
Und auch hier wieder, ne, klare Zielgruppe, klares Bedürfnis, sehr fokussiert, nah an der Zielgruppe vor allem, also auch die gesamte Produktentwicklung bei Glossier passiert mit den Kunden zusammen. Das ist schon auch interessant und ich glaube auch, dass es da eben funktionieren kann, nur halt funktioniert das für, sagen wir mal, eine Zeitung wie meinen Arbeitgeber, die Süddeutsche Zeitung. Glaubst du, das wäre eine sinnvolle Strategie?
Also ich mag nicht so pauschal sagen, aber in dem Fall würde ich erstmal Nein sagen. Und vielleicht aber an so einem konkreten Beispiel wie dem Store von einem New York Magazine irgendwie festgehalten. Mhm. Das Ding sieht aus wie ein Zombie aus all den Instagram-Bildern von irgendwelchen Boutique-Stores, wo anonymisierte, viel zu teure Produkte zur Verfügung stehen, an eine sehr bizarre Zielgruppe adressiert. Das ist für mich aber so, das ist der Versuch, Monocle zu kopieren, ohne zu verstehen, dass Monocle eine ganz andere Beziehung zu seinen Lesern und irgendwie Kunden führt, als es der New York Magazine macht. Und dann ist es auch wieder, es ist halt nicht New York Magazine Store, sondern es ist der Strategy Store, der dann entkoppelt ist sozusagen von der Marke und die dahinter ist, dann auch zu sagen, oh, wir haben ja all diese Daten über unsere Kunden und auf die Art und Weise können wir es wissen, was in unserem Store liegen muss, damit diese Art von Menschen das kaufen. Und dann sage ich, nein, weil wenn ihr diese Daten wirklich hättet, würdet ihr viel erfolgreicher mit Werbung online arbeiten können, weil wenn diese Daten sich in tatsächlich Intent transferieren lassen würden. Wäre es möglich, aus dem klassischen Media-Business eine viel bessere Monetarisierung zu erzeugen? Der Versuch, in den Retail-Bereich zu gehen, ist für mich oft gekoppelt an diese klassische Präsentation von, guck mal, wie groß der Retail-Bereich ist, und dadurch glänzen dann sofort bei allen die Augen, so, oh, das sind irgendwie 500 Milliarden Euro oder ähnliches, und naja, wir brauchen ja nur 1% davon, um richtig irgendwie durch die Decke zu gehen. Hört sich erstmal simpel an, weil 1%, wie viel ist das schon? Aber es ist halt eben schwer. Und das viel größere Problem ist, Retail ist einfach teuer. Das heißt, wenn ich, also, dieser Store vom New York Magazine, der muss ja direkt irgendwie sechsstellige Beträge verschlingen, weil Miete in New York kostet halt einfach sehr viel Geld.
Ja, ich weiß, gut, ich meine, Pop-Up-Stores, ich meine, das ist ja auch wirklich was so Zwischennutzung gewesen, sind ja potenziell durchaus nochmal einen Ticken billiger. Ja, vielleicht wurde da auch mit Gegengeschäften gearbeitet.
Du musst die Produkte in den Store bekommen. Ich glaube, also mein Punkt dabei ist, ich habe bei all diesen, bei diesen Bereichen, also bei diesen Magazine starten irgendetwas mit Retail, habe ich immer dieses Gefühl, dass jemand zu sehr auf das Pferd aufspringt, naja, wir müssen ja jetzt einfach mal Dinge ausprobieren. Mhm. Und viel zu viele dieser Entscheidungen basieren auf so Strategiepräsentationen, die in keinster Weise erwähnen, wie messy und teuer und komplex und aufwendig Retail einfach ist, wie quasi eine Retail-Strategie einfach daran scheitert, dass man nicht die richtigen Leute einstellt, die im Store sind und das auf eine Art und Weise präsentieren, dass es tatsächlich irgendwie eine Kundenbeziehung daraus entsteht. Also es ist eben so, für mich ist es so ein bisschen wie, wir eröffnen jetzt ein Restaurant, ohne jemals gekocht zu haben. Ich verstehe, dass man bestimmte Dinge beachten kann und auch nicht alles falsch macht, aber es ist eben nicht das Gleiche, und man muss das mit mehr Respekt behandeln, den Retail-Bereich, weil viel zu viele Leute schon vorher daran gescheitert sind.
Total. Was ja interessanterweise, weil du das Restaurant gesagt hat, was ja witzigerweise weiß, dass Munchies tatsächlich ja macht. Die arbeiten gerade an einem eigenen Food Core. Den sie dann.
Ich wusste, dass ich das bereuen werde.
Die auf jeden Fall einen eigenen Food Court starten wollen, den sie mit so hippen kleinen Restaurants und hippen Köchen, wie sie halt natürlich auch über die sie schreiben, ausstatten wollen. Ich sage das mal so aus der, wenn man mal natürlich diesen ganzen Kram mit, es ist wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig Organisationsaufwand, wahnsinniger Investitionsaufwand dahinter. Ich denke, was sicher interessant ist, ist natürlich, es ist eine Art und Weise für Publisher mit Kunden, mit Lesern in Kontakt zu kommen, über eine andere Art und Weise. Vor allem halt auch, wenn ich ein Medium bin, das hauptsächlich online stattfindet, da irgendwie einen Anlaufpunkt zu haben, vielleicht auch einen Event, einen spezifischen Anlaufpunkt haben. Ich glaube, das kann durchaus interessant sein. Ich stimme dir aber zu, es ist etwas, was extrem gut überlegt sein muss und auch etwas, wo Energie, Investment und vor allem auch Menschen hinterstecken müssen.
Und ich glaube, es sind halt alles keine Sprints. Es ist halt Ausdauer.
Ja.
Und ich hab das Gefühl, dass den meisten die richtige Ausdauer fehlen wird, weil sie auch nicht das Geld haben, um diese Experimente in klare Insights zu generieren, die dann zu einer substanziellen Veränderung des Businessmodells führen werden. Und diese Ausdauer, sich zu erkaufen im Retail-Bereich, ist eben auch sehr teuer. Und deswegen bin ich zu skeptisch dabei, weil wir alle schon beobachtet haben, wie solche Versuche mal unternommen werden und dann irgendwie nach einem halben Jahr oder auch selbst nach einem Jahr abgebrochen werden. Und die neue Dinge brauchen Zeit. Und wenn man im Retail-Bereich unterwegs ist, braucht es dann halt auch sehr viel Geld.
Ja, absolut. Weg vom Retail-Bereich vielleicht mal kurz zum E-Commerce-Bereich, weil das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Also ich muss ja nicht unbedingt gleich einen Laden eröffnen. Ich kann ja auch erstmal einen Shop starten, also wie eben das heißt Nobiety jetzt machen will. BuzzFeed hat ja witzigerweise auch eine kleine Consulting-Division bei sich sitzen, die Unternehmen extern berät, wenn es um Produktentwicklung für, Achtung, schlimmes Wort, Millennials geht. Was ja auch eine interessante Strategie ist. Ich habe jetzt natürlich keine Zahlen, ich weiß auch nicht, wie viele Leute da arbeiten, hält sich BuzzFeed ein bisschen bedeckt und ich weiß auch nicht, ob diese Leute auch immer noch in diesen Positionen arbeiten und ob diese Division existiert. Mhm. Da kommen wir halt natürlich wieder zurück zu dieser Thematik. Haben Publisher die Daten, die sie dafür verwenden können? Haben sie die Erfahrung dafür überhaupt, die sie verwenden können?
Aber meinst du, dass das, ist das wirklich anders? Also, es klingt so komisch, weil ich will gar nicht so viel Credit für Tyler Brûlé geben, aber ist es wirklich anders als Monocle und die Agentur, die dahinter steckt? Das ist doch auch so ein ähnliches Modell, oder?
Ich weiß nicht, ob Monocle tatsächlich bei der Produktentwicklung oder das oder Win Creative, also die Agentur dahinter, bei der Produktentwicklung berät. Was sie auf jeden Fall machen, ist ja Marketingkampagnen und Kommunikationsstrategieberatung. Mhm. Natürlich halt auf Basis der Erfahrung, die aus der Redaktion. Also muss man fairerweise auch sagen, dass natürlich die Mauer zwischen der Monocle-Redaktion und Win Creative um einiges niedriger ist, als es in klassischen Medien natürlich wäre.
Ja. Aber vielleicht da nochmal aufgegriffen, so Wall Street Journal, New York Times haben ja alle irgendwie Teams gestartet, die auf dem Win Creative-Modell in irgendeiner Form aufbauen. Das heißt, anstatt dass der Kunde einfach nur eine Werbeeinheit bucht, die von einer Agentur designt worden ist, ist die Idee gewesen, ihr bucht uns, weil wir wissen, wie man Inhalte baut, die sich eben auch gut als Werbung verpacken lassen. Und zu einem ähnlichen Modell folgt das ja eigentlich auch. Es ist nur, sage ich mal, eine Erweiterung davon. Wir bucht uns nicht nur, um Werbung zu machen, sondern bucht uns, um unsere Daten zu benutzen, um euch zu sagen, welches Produkt ihr machen müsst, damit ihr es auch bei uns vermarkten könnt.
Das stimmt. Ich meine, im Grunde ist es ja nur dieses Consulting-Modell anders gedacht, weitergedacht, weg vom Inhalt selber. Ich glaube, es kann vielleicht funktionieren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Frage ist natürlich, über welche Zielgruppe spreche. Und das geht bei Monocle. Das geht bei Glossier, das geht bei Highest Nobiety natürlich sehr viel besser, als es jetzt vielleicht für die New York Times gibt, weil die natürlich eine sehr, sehr breite Zielgruppe hat. Oder eine Washington Post oder Washington Journal oder welches große Medium man da noch reinwerfen will.
Ich sag mal so, für mich, also die Idee, dass BuzzFeed in irgendeiner Form Daten hat, die nutzbar sind für Insight-Generierung, kann ich mir schon vorstellen, weil mein größtes Problem mit der Narrative, dass BuzzFeed das nächste große Medienimperium sein wird, war immer die Tatsache, dass die Art und Weise, wie sie Venture Capital einsammeln, das basiert ja nicht auf einer Bewertung von ihrer Fähigkeit, Inhalte zu produzieren, sondern ihrer Fähigkeit, eine Technologie zu bauen, die relevant ist für Vermarktung und Datengenerierung. Das heißt, BuzzFeed ist ein Technologieunternehmen, das auch journalistische Einheiten betreibt. Und auf die Art und Weise könnte man also darüber diskutieren, ob sie überhaupt ein klassisches Medienhaus sind. Aber das ist nochmal eine andere Diskussion. Und dass die dann eine Abteilung aufbauen, die Kunden helfen kann, auf so einer Consulting-Ebene, kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, die Diskussion wird oft geführt, ist das nächste große Ding für BuzzFeed? Das weiß ich auch nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so ein Consulting-Business basierend auf der Datenerhebung, die sie haben, einen signifikanten Anteil am Gesamtergebnis von BuzzFeed haben kann auf Dauer, weil viele dieser Kunden eben diese Art von Daten nicht haben.
Das wäre tatsächlich interessant und das ist vielleicht, ich meine, um das vielleicht mal an einem anderen Medium durchzuspielen, ich habe die ganze Zeit im Kopf Wirecutter, das ja die New York Times auch aufgekauft hat, wäre ja eigentlich der perfekte Kandidat, um tatsächlich einen Laden zu eröffnen. Also wer Wirecutter nicht kennt, das ist im Grunde so, nimm Stiftung Warentest, mach es cooler und sich selbst finanzierend über Affiliate-Links statt über Spenden und als Stiftung, dann hast man ungefähr Wirecutter und wo man wirklich
super nerdy, aber es funktioniert extrem gut.
Extrem gut und extrem ins Detail und dadurch bauen die halt auch die Glaubwürdigkeit auf. Ne? Und das wäre auch interessant zu sagen, hey, was wäre, wenn Wirecutter auf einmal einen Laden eröffnen würde? Was wäre, wenn Wirecutter anbieten würde für Tech-Unternehmen? Hey, wir machen Consulting für euch.
Ja, Ich bin eher so, ich finde, Wirecutter und Best Buy sollten eine Kollabo machen, wenn meine heutzutage ja, alle müssen ja irgendwelche Kollabos machen, deswegen das funktioniert dann ganz gut, weil ich meine, aber Scherz beiseite, Best Buy, der Grund, warum zum Beispiel Best Buy ist, ist ja das amerikanische Mediamarkt-Ding, der Grund, warum die immer noch funktionieren in Zeiten von Amazon, ist, weil die auch so einen sehr starken Pivot in Richtung Service gemacht haben. Mm. Das heißt, sie verkaufen nicht nur Produkte, sondern sie helfen auch einer älter werdenden Gesellschaft bei der Einrichtung von den Produkten. Sie legen einfach sehr viel Wert darauf, dass die Experience grundlegend anders ist als der Einkauf bei Amazon. Und das hat sie extrem erfolgreich nach wie vor gemacht. Und ich finde diese Kombination aus einer Medienmarke wie Wirecutter, bei der es natürlich immer nur die besten und ausgesuchten Produkte gibt, in Kombination mit so einem serviceorientierten Unternehmen wie Best Buy könnte auf jeden Fall zu einem interessanten Ergebnis führen. Aber ich will vielleicht nochmal zu diesem Zitat kommen. Media is eating the world. Und ich glaube, all diese Unternehmen ja irgendwie gemeinsam haben, ist, dass sie aus ihrem eigenen klassischen Geschäftsmodell rausströmen in ein anderes. Ob das nun mal, sagen wir mal, ich lasse Flugzeuge fliegen und muss einen Grund finden, warum Leute mich buchen, oder eben von der anderen Seite, ich habe Kundenbeziehungen, die basieren darauf, dass sie meine Abonnenten sind oder Leser sind, und ich versuche, in ein anderes Businessmodell zu strömen. Und ich glaube, Media is Eating the World versucht das so ein bisschen zu verargumentieren, aber ich bin nicht überzeugt davon, ob dieser Spruch oder dieses Zitat nicht jetzt schon veraltet ist, weil es sich ein bisschen wie anfühlt wie eine Analyse von einer Attention Economy Zeit, die jetzt so langsam die geht nicht zu Ende, aber das Paradigma fällt so langsam auseinander. Weißt du?
Es ist ein Argument, ja. Also du meinst die Fragmentierung nochmal, ne?
Ja, oder ich sag mal, wir könnten das kombinieren mit den Ankündigungen von Facebook zum Beispiel, dass der Newsfeed tot ist.
Ja.
Und in einer Zeit, wo alles sozusagen auf den Newsfeed hin optimiert ist und man nur noch Medien produzieren muss, damit man im Stream irgendwo auftaucht, in einem algorithmischen Stream von irgendetwas auftaucht. Wenn aber der Stream plötzlich nicht mehr da ist, ist die Frage für mich, ist der Media-Part wirklich dann noch so relevant? Ich sag, das ist ja keine binäre Sache, es ist auch nicht ein- und ausgeschaltet, selbst wenn Facebook so tun möchte, als ob es so ist. Aber ich hab meine Zweifel darüber, ob die Idee, also weil der Spruch kommt, basiert ja auf diesem Software Eating the World. Und ich bin nicht davon überzeugt, dass Medien tatsächlich die Welt fressen oder essen, sondern es ist viel mehr Marketing, das das tut, weil am Ende des Tages ist Facebook halt eben ein Marketingunternehmen gewesen.
Ich glaube, man muss Media in dem Fall tatsächlich auch eher im Sinne von Content, im Sinne von Inhalten tatsächlich eher, also oder strukturierte Inhalte, Publishing von Inhalten verstehen weniger, als das ich, glaube ich, mit klassischen Medienunternehmen. Aber sonst würde ich auch komplett alles unterschreiben, was du auch sagst. Also eben, dass wir diese große Aufmerksamkeitssysteme, der Newsfeed von Facebook beispielsweise einfach jetzt nicht mehr so existieren und auch ganz bewusst nicht mehr existieren werden.
Aber für mich der Insight, ich finde, der ist theoretisch, gibt es eine sehr große Insights für deutsche Medienunternehmen tatsächlich aus diesen Erfahrungen, die amerikanischen Kollegen gerade machen, eben auf diesem Paradigma aufsetzend. Ich glaube, das prinzipiell, also wenn man jetzt das Beispiel heißen Byte oder nimmt und sagt halt, das ist natürlich ein sehr spezifisches Medienmagazin gewesen, hat auch nie einen wirklich journalistischen Anspruch irgendwie in irgendeiner Form gehabt, und man könnte sagen, es ist eigentlich mehr so ein Marketingmagazin, wo vor allem Menschen unterbezahlt irgendwie Content herstellen. Aber dennoch ist diese Fähigkeit, eine Art Beziehung zu einer spezifischen Zielgruppe einzugehen, definitiv interessant für andere Unternehmen. Und diese Art von Kollaboration suchen mit großen Marken, die sich leisten können, bestimmte Wagnisse einzugehen. Das würde ich tatsächlich quasi als ein großes Learning, also als einen großen Lerneffekt für deutsche klassische Medienunternehmen sehen, weil ich glaube, dass man da viel machen könnte, was sowohl dem eigenen Anspruch entspricht, als auch ein gutes Geschäftsmodell oder ein guter Beitrag zum Gesamtgeschäftsmodell sein kann.
Total. Und ich würde da eine Sache noch ergänzen. Ich denke, was wir gar nicht so direkt angesprochen haben, aber alles, was wir sehen, wo ich auch das Gefühl habe, es funktioniert tatsächlich, hat immer auch eine Lifestyle-Komponente dabei. Mhm. Also ich will mich ja darüber auch vielleicht etwas ausdrücken oder ich bediene einen Lifestyle und bediene ihn halt dann auf einer anderen Ebene weiter. Also Monocle, High Snobiety, Hypebeast, Glossier. Also ich denke, das darf man nicht vernachlässigen. Das hilft nicht einfach irgendwo einen Shop hinzustellen, sondern ich muss damit ja auch irgendwo ein Bedürfnis bedienen, das ich vielleicht auch schon jetzt bediene.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist eine Frage von Verticals letztendlich, die dazu in der Lage sind. Die gibt's ja auch. Also ich meine, die FAZ hat ja auch eine Veranstaltungs- und Firma. Also prinzipiell die Ansätze sind in vielen deutschen Medienhäusern da. Die sind nur nicht mit einer Effektivität und auch mit einer Voraussicht umgesetzt, die es ermöglichen würde, daraus mehr zu machen. Ich glaube, das liegt daran, dass viele noch ein bisschen zu stur sind und auch sich zu fein sind, irgendwie tatsächlich die Hände, sage ich mal, schmutzig zu machen im klassischen Business. Aber ich glaube, dass da prinzipiell interessante Kollaborationen möglich sind, vor allem mit deutschen Unternehmen, die ebenfalls eine Möglichkeit suchen, auch für eine älter werdende Gesellschaft neue Ansätze zu finden für Kommunikation, für Beziehungsaufbau. Weil man redet natürlich immer gern über irgendwie junge Menschen und das Potenzial und die Zukunft. Aber ich finde, in dem Segment, wo ältere Menschen einen sehr großen Anteil an der Gesamtgesellschaft ausmachen, müsste es auch mehr Online-Kollaboration geben, die vor allem ältere Menschen ansprechen, die auch noch sehr viel Geld haben.
Und Zeit vor allem, das muss man dann auch im Kopf behalten. Ja, sollen wir es zusammenfassen?
In der Tat. Also, mein erster Punkt wäre, wir werden nach wie vor, also Red Bull hat diesen Prozess nicht mitgestartet, aber es ist auf jeden Fall eins der erfolgreichsten Unternehmen, das seit einer langen Zeit vor allem eine Strategie verfolgt, neben dem Kerngeschäftsmodell auch ein Geschäftsmodell um den Medienbusiness herum aufzubauen. Ich glaube, das Beispiel wie Emirates aufzeigen, dass die Art und Weise von bestimmten Services anzubieten und zu integrieren, die nicht zum klassischen Geschäftsmodell gehören, ein essentieller Bestandteil sein wird. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal, aber auch ein Marketinggrund, den sich aufbauen über ein Medienbusiness. Und ich glaube, wir werden immer mehr Unternehmen sehen, die genau das als Kern adressieren, wo die Grenze zwischen was versuchen da eigentlich, ist es ein Medienunternehmen oder eine Airline oder ein Autohersteller, die werden ein bisschen verschwimmen. Aber im Kern ist es für diese Unternehmen nach wie vor Marketing und nicht das eigentliche Business.
Genau, würde ich auch so sehen. Ich denke, ich würde auch ergänzen, dass halt natürlich sehr viel, was man natürlich auch sieht, dass das Medienunternehmen auf mehr auf Content-Marketing natürlich setzen, ist diese Zersplitterung von Aufmerksamkeit, dieses Fehlen von großen Plattformen oder großen Plattformen, die selber irgendwie nicht mehr so eine große Plattform sein wollen, weil sie jetzt auf Privacy setzen angeblich. Ich denke, das ist auch ein Trend, der sich so fortsetzen wird. Also auch mit immer mehr Leute, die ihre privaten Kommunikation noch stärker in Messenger verlegen, mehr Nischennetzwerke, die entstehen. Ich denke, das wird das Ganze auch nochmal beschleunigen.
Und was das Media-Business dann betrifft?
Naja, ich glaube halt, was man natürlich sieht, ist, es macht durchaus Sinn, wenn ich sage, ich habe eine Nische, die ich bediene, ich habe irgendwie eine Lifestyle-Komponente, die ich bediene und ich kenne vielleicht meine Leute sehr gut, die ich bediene. Mhm. Dann kann es durchaus Sinn machen zu sagen, ich ergänze meinen normalen Publishing-Bereich um einen E-Commerce-Bereich, um vielleicht auch einen Retail-Bereich, wo ich diese Leute nochmal anders abfangen kann oder anders bedienen kann oder halt einfach nochmal mehr der Beziehung zu mir holen kann. Weil wenn ich über Marken schreibe als Streetwear Publisher, ist es ja eigentlich logisch, ich baue ja auch, also die Leute gehen ja auch zu mir, um diese Beziehung zu einer Streetwear-Marke irgendwie aufrechtzuerhalten. Macht es ja auch Sinn, wenn sie diese Streetwear-Marke direkt bei mir kaufen können.
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass wenn man sehr spezifische Ausflüge aus dem Kerngeschäftsmodell eines Medienunternehmens in Commerce- oder E-Commerce-Bereich macht, dann kann es interessant sein. Ich glaube, dass aber die Motivation, die dahinter steckt, oft zu sehr geblendet ist von dem Gesamtpotenzial als von der eigentlichen Möglichkeit, dieses Potenzial für sich nutzbar zu machen. Das heißt, da ist das große Bedürfnis sozusagen da, Alternativen zur klassischen Market, also Vermarktungsmechaniken irgendwie zu finden. Und man sieht irgendwie die Möglichkeit, weil Retail immer noch so groß ist und weil sich da angeblich noch nicht so viel gemacht hat. Und ich glaube, dass es aber sehr viel teurer ist, als man denkt. Und deswegen rate ich persönlich zu einer großen Vorsicht und zu einer sehr engen Kollaboration mit Partnern, die mit denen man zusammen eine Ausdauer für solche Tests mitbringt, die normalerweise weit das übersteigt, was in den meisten Organisationen derzeit an Bereitschaft vorhanden ist, zu testen, weil neue Geschäftsmodelle entstehen halt eben nicht nur über einen Pop-Up-Store.
Absolut. Es ist nicht die Rettung des Journalismus. Das muss man vielleicht ganz
genau. Das ist doch ein guter Abschluss. Ich wünsche allen Zuhörern viel Spaß. Wir freuen uns auf Feedback. Gerne auch natürlich auf eine Weiterempfehlung. Und
sagt Bescheid, solltet ihr ein Medium sein, das vorhat, einen Pop-Up-Store zu gründen. Ich fände es durchaus spannend.
Ja, ladet uns ein, damit wir es euch ausreden. insofern, in diesem Sinne, tschüss.
Ciao.